Genau. Ja, letzte Woche haben wir uns mit Dipesh Chakrabarty dem ersten Themenblock dieser Vorlesung angenähert, nämlich den postkolonialen Theorien. Und genau, wenn wir den Hauptgedanken oder den roten Faden der letzten Einheit definieren müssten, könnten wir ihn mit der Anregung gleichsetzen, Kontexte zu berücksichtigen. Wir haben diese Anregung durch mehrere Punkte begründet, die ich nun kurz erwähnen möchte, bevor ich jeden einzelnen genauer analysiere. Also erstens haben wir gesehen, dass eine einzelne Person, in unserem Fall Chakrabarty, nicht aus dem historisch-sozialen Kontext herausgelöst werden kann. Zweitens haben wir durch eine Analyse der Subaltern Studies gesehen, dass die Konzepte der politischen Moderne nicht einfach, das heißt nicht ohne Übersetzung global angewendet werden können. Und schließlich haben wir uns der Frage der europäischen Epistemologie zugewandt und analysiert, inwieweit sie sich als Norm aufzwingt. Genau. Und ja, erinnern wir uns an den ersten Punkt. Wir haben uns zu Beginn der letzten Einheit die sozusagen persönliche Einführung von Provincializing Europe angesehen. Und ich sage persönlich, weil Chakrabarty dort über sein Leben als Inder der Mittelschicht und über seinen akademischen Werdegang spricht. Das heißt, der erste Schritt letzte Woche war, Chakrabarty als Person, als Subjekt zu betrachten. Er hat seine Kindheit in Bengalen und seine Jugend in Kalkutta verbracht, ohne dass ihn das Wort Europa jemals gestört hat. Und später haben wir gehört, dass er sich sozusagen zwischen zwei Welten befand oder besser gesagt, dass er sich von seinem indischen Alltag entfremdete, als er Teil bestimmter marxistischer Kreise wurde. Denn zu dieser Zeit hielt er den Marxismus für einfach, das heißt für kontextunabhängig wahr. Und dies zeigt eben, dass keine Person aus dem Kontext herausgerissen werden kann, in den sie hineingeboren wurde. Denken wir an den Universalitätsanspruch bestimmter europäischer Kategorien. Also im individuellen Fall von Chakrabarty äußerte sich dieser Anspruch, der eben kulturell-historisch bedingt ist, gerade in seiner Überzeugung, der Marxismus sei einfach wahr. Und der junge Chakrabarty hat tatsächlich in europäischen Kategorien gedacht und diese für universell gehalten. Also er sah ihre Übertragung in einen indischen Kontext anfangs nicht als wesentlich problematisch an. Und genauso konnten wir letzte Woche, aufbauend auf dieser Selbstbeschreibung Chakrabartys, unsere Analyse erweitern. Und das heißt, wir konnten genau die Kontexte analysieren, die Chakrabarty als Person oder als Subjekt hervorgebracht haben. Und durch seine Selbstbeschreibung wurde uns eigentlich klar, wie die allgemeine Einstellung zu Europa auch Teil seiner Identität oder auch Teil seines individuellen Glaubens geworden ist. Uns wurde klar, wie eine bestimmte koloniale Haltung, bedingt von gewissen historischen Kontexten, einen jungen Mann aus Bengalen bestimmen kann. Und demnach steht Chakrabartys Person nicht nur für sich selbst als isolierte Einheit, vielmehr verweist sie auch auf das Umfeld, das sie überhaupt hervorgebracht hat. Und genau im Sinne von Deleuze könnten wir hier auch von einer Subjektwerdung sprechen, die eben nicht nur durch die nächste Umgebung geschieht, wie es zum Beispiel in der Psychoanalyse angenommen wird, sondern eben auch durch historische, politische, soziale und kulturelle Verhältnisse. Also das Subjekt, in diesem Fall Chakrabarty, wird, aber es wird immer nur in einem Kontext. Es geht aus bestimmten Verhältnissen hervor. Und genauso kommen wir auch zum zweiten Punkt, nämlich zu einer allgemeineren Analyse der historischen Kontexte, die individuelle Schicksale beeinflussen. Und hier sind die Subaltern Studies entscheidend, die man sozusagen als Teil der Postcolonial Studies definieren könnte. Diese beiden Studies versuchen nämlich die Geschichte von unten zu analysieren. Das heißt, sie versuchen historische Ereignisse aus der Perspektive der einfachen Menschen zu beschreiben und nicht aus der Perspektive einer Elite. Und daher kommt auch der Name Sabalten, was untergeordnet bedeutet. Genau, und Chakrabarty hat sich vor allem nach seinem Doktorstudium in Australien immer mehr mit dieser Forschungsrichtung identifiziert. Um die Relevanz dieser Überlegungen bzw. um die Relevanz einer Geschichte von unten zu veranschaulichen, könnten wir auch darüber nachdenken, wie der Kapitalismus oder die Globalisierung das individuelle Schicksal einer indischen Bäuerin beeinflussen. Kann diese Bäuerin mit einem solchen globalen System mithalten oder kann sie mit der modernen Industrie mithalten oder kann sie gut leben, wenn sie sich nicht anpasst, wenn sie zum Beispiel nur mit den Händen arbeitet und keine moderne Technik einsetzt? Aber wir können uns auch andere Bereiche anschauen. Man wird zum Beispiel im akademischen oder im philosophischen Bereich gewissermaßen ignoriert, wenn man Abhinavagupta zitiert, einen indischen Philosophen und Mystiker aus circa 1000 nach Christus. Denn das, was einfach nicht der Moderne entspricht, wird eben ausgeschlossen. Erinnern wir uns an die erste Einheit. Wir haben gesagt, dass das Phänomen der Moderne entscheidend für das Problem des Universalitätsanspruchs Europas ist. Denn diese Moderne kann ohne europäische Konzepte gar nicht gedacht werden. Jedoch gibt es Dissonanzen zwischen Moderne und Vormoderne immer, wenn eine Theorie oder eine Praxis sich global aufzwingt. Genau, weil ja, die Moderne trifft bei ihrer Ausbreitung nicht auf eine Lehre, sondern auf andere Kontexte, andere Kategorien, Institutionen und Ideen, die in bestimmten Kulturen bereits existierten. Und wie Chakrabarty sagt, ist keine Gesellschaft tabula rasa, keine Gesellschaft ist inhaltslos, wenn sie von der Globalisierung getroffen wird. Und genau hier taucht ein erstes Problem auf, das für die Sabalten Studies wichtig ist und für Chakrabartys Analyse wesentlich, nämlich das Problem der Übersetzung oder der Integration von Kontexten. Man versucht, moderne Theorien wie den Marxismus an indische Verhältnisse anzupassen oder man versucht immer entlang der bereits existierenden Konzepte zu denken, statt diese zu ignorieren oder zu ersetzen. Und damit sind wir auch beim letzten Hauptpunkt angelangt, also sich an partikuläre oder an kulturelle Verhältnisse anzupassen, ist gar nicht so einfach. Denn die europäischen Konzepte der Moderne sind bereits zum normativen Standard geworden. Also sie stehen für Fortschritt, sie stehen für Emanzipation. Und die Kategorien Europas, die eigentlich genauso kulturell bedingte Kategorien sind wie die indischen Kategorien, verstehen sich als universell, als notwendig, als the state of the art. Europas Epistemologie impliziert dann ihre Allgemeingültigkeit und besteht so im Grunde aus einem Modernisierungszwang. Wie im Beispiel eines Bauern, der mit seinen Händen natürlich nicht mit der globalisierten Industrie mithalten kann, kommt von dem Westen ein historischer Imperativ immer wieder zum Ausdruck. Also modern werden oder sterben. Ob diesem Imperativ widerstanden werden kann, werden wir mit Chakrabarty weitersehen. Denn, so meint er, die kleinen Widerstände, die vor allem bei indigenen Völkern immer wieder sichtbar werden, machen einen großen Unterschied. Die Existenz solcher Widerstände in Betracht zu ziehen und ihre Möglichkeit anzuerkennen, dies alles bedeutet für Chakrabarty eigentlich nichts anderes als Europa zu provinzialisieren. Das heißt eben Europa nicht mehr als universelle Norm, sondern als Provinz zu betrachten. Genau, vielen Dank für das Zuhören.
Danke wie immer, Christina, für das Protokoll und die Zusammenfassung. Ich werde jetzt noch ein paar Ergänzungen dazu machen und dann hinübergehen zu den Folien und später dann zu Ihren Fragen. Danke. Vielleicht noch zwei, drei kurze Ergänzungen zu dem, was Christina soeben gesagt hat. Also wir könnten, das ist mir sehr wichtig, mit Tommy Barber könnten wir also auch bei Chakrabarti sprechen von einer hybriden Identität. Also wenn wir sagen, Chakrabarti ist Inder, dann wäre das eben nur eine Teilwahrheit nach Chakrabarti, insofern, wie die Christina ja und ich das letzte Mal gezeigt haben, er selber sagt, dass man kann nicht Inder sein, ohne eben mental und physisch und institutionell Teil der europäischen Moderne und damit der Globalisierung zu sein. Das heißt, eine Identitätsfestlegung wie Chakrabarti ist Inder, weil er eben aus der indischen Kultur, in die indische Kultur geboren wäre, wäre zwar nicht falsch, aber es wäre eine Einseitigkeit. Das würde ich als hybride Identität eines Menschen oder natürlich auch einer Nation. Wenn wir sagen Indien, dann ist Indien, gerade Indien, eine durch und durch hybride Identität, in der, wie wir heute auch noch hören werden, zum Beispiel die Mogulen, die Muslims eine ganz entscheidende Schicht der indischen Kultur ausmachen. Die zweite Ergänzung, also nur das Wort Hybrid wollte ich nochmal forcieren, dass wir daher von hybriden Identitäten sprechen müssten. Das ist auch wichtig, die Diskussionen von Schwarz und so weiter, die wir derzeit gerade haben, denn auch Schwarz ist im Sinne von postkolonialen Denkern wie Chakrabarti oder wie ja, selbst Mbebe oder Homi Bhabha sind das hybride Identitäten. Das heißt, es hat nie eine reine Schwarzheit gegeben oder eine reine Weißheit gegeben, wenn Sie so wollen. Das Zweite, was ich ergänzen wollte, und zwar für Chuck im Horizont jetzt dieser Lektüre von Chakrabarti. Das Zweite ist die Frage der Subjektwerdung. Es ist mir noch wichtig zu ergänzen, dass eben üblicherweise, wenn in einer philosophischen Schrift Merkmale angegeben wird, wie ich bin Chakrabarti, der sich selbst mehrmals als Middle-Class-Bengali-Boy bezeichnet, dass das im philosophischen oder wir könnten sagen in einem Foucault'schen Sinne eben nicht einfach Psychologie oder irgendeine Form, das ist eine philosophische Aussage, sich so zu charakterisieren, weil es hier um, mit Foucault gesprochen, der ja wie Chakrabarti selbst sagt, ganz maßgeblich war für seine eigene Philosophie, weil es sich hier um Subjektivationsstrategien handelt. Das heißt, entscheidend ist, dass Inderinnen durch diese Diskurse erst zu den Subjekten werden, die sie einmal geworden sein werden, um Nietzsche zu zitieren. Also es handelt sich hier um weit mehr als nur subjektive Psychologie, wenn wir die lokale Verankerung von Chakrabartis Denken in ganz bestimmten kulturellen und globalen Kontexten mit als Teil des philosophierenden Nachdenkens über Chakrabartis Werke verstehen. Also es geht mir darum, hier das nicht als moderne Subjektphilosoph, also Subjektivierung oder Psychologie einfach zu verstehen, sondern eben als Subjektwerdung im Foucault'schen Sinne, als Genese von Subjektivität zu verstehen, wenn wir eben auch die lokalen Kontexte, in der ein Subjekt wird, was es ist, um wieder Pindar und Nietzsche zu zitieren, indirekt philosophisch zu reflektieren. Also es ist sehr wohl im Sinne von Chakrabarti wichtig, wenn wir sagen, okay, Ich muss mitdenken, dass ich selbst hier in Österreich in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Diskurslage geboren worden bin, weil diese Diskurslagen, die derzeit in Europa oder die letzten 57 Jahre in Europa geherrscht haben, eben maßgeblich für meine eigene Subjektwerdung werden. Oder wenn ich es weniger in Foucault'schen Termini ausdrücke, dann könnte man eben auch sagen, das, was Hegel objektiven Geist genannt hat, es ist der objektive Geist, die Institutionen, zum Beispiel die Verfassung, die in dem Staat gilt, in den ich eingeboren worden bin. Die Verfassung ist ein wesentlicher Teil der Konstitution meiner eigenen Subjektivität. Sie ist, wie eben Hegel sagen würde, objektiver Geist. Und als solche ist das Subjekt eher Repräsentant seiner Zeit, als dass es nur ein subjektives, privates Subjekt wäre. Natürlich können Sie wahrscheinlich alle erkennen, dass diese Argumentationen mit Hegel und Foucault vor allem gegen die Privatisierungstendenzen von Subjektivität und nicht nur natürlich von Subjektivität, sondern unserer gesamten Gesellschaftsstruktur. Jeder weiß, dass private Unternehmen inzwischen wesentlich die Diskurse in unserer Zeit mitbestimmen und diese Konzepte natürlich von Hegel und Foucault Versuche waren, sich gerade aus diesen Privatisierungswellen mental gedanklich zu befreien. Dann vielleicht noch eine letzte Ergänzung, bevor ich zu den Folien komme. Subaltern Studies ist wieder gefallen. Da haben wir einen Namen noch, der kommt dann eh auch auf den Folien noch vor, nämlich Ranajit Guha. Ranajit Guha ist 1923 geboren, übrigens lebt er jetzt in einem sehr hohen Alter in Wien, gemeinsam mit seiner Frau. Und er eigentlich war der große Lehrer und Mitbegründer der Subalternen Studies in Südostasien. Also der große Name, der Lehrer von Chakrabarty und vielen anderen war Ranajit Guha. Er ist 1960 von Indien, wie so viele Schicksale in Indien, nach Großbritannien ausgewandert, hat sich 1956, er ist in die kommunistische Partei, wie so viele in Indien, vor allem eben in Bengalen und Kerala, in die kommunistische Partei eingetreten, ist allerdings aus der kommunistischen Partei wieder ausgetreten, 1956 aufgrund der Okkupation von Ungarn durch die Sowjetunion, hat sich dann stärker dem Maoismus seit den 70er Jahren zugewendet. Das war ja auch schon eine Frage in diesem Seminar von einem der Hörerinnen und hat dann und damit eben ist er in gewisser Weise Mitbegründer einer der mächtigsten Strömungen der Gegenwartsphilosophie geworden, nämlich 1988 hat er zusammen mit Spivak die Subaltern Studies in Indien gegründet und hat dann ein maßgebliches Werk geschrieben, nämlich The Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Also er hat vor allem die Bauernaufstände analysiert als einer politischen und nicht einer vorpolitischen Bewegung. Auf das werden wir im Folgenden noch zu sprechen kommen. Also das waren so drei Ergänzungen, die ich noch anführen wollte. Und sonst schaue ich jetzt bei den Fragen, ist nichts, was ich sehe, was ich zu beantworten hätte. Das heißt, ich werde jetzt mit Ihnen die Folien teilen. Und warten Sie einen Moment. Ich gehe mal da auf Folie 11 herein und werde jetzt an dem Text mich weiter auseinandersetzen mit diesem Text und anhand dieses Textes natürlich mit diesem ersten Thema der postkolonialen Diskurs im heutigen Indien zur Erinnerung noch einmal. Es sind ja drei Themenfelder, so meine These in diesem Seminar, die indische Kultur, den objektiven Geist mit Hebel gesagt, der indischen Kultur wesentlich prägen. Und das ist eben die postkolonialen Diskurse, Hindutva, also der hinduistische Rechtsnationalismus und natürlich die nicht aus Indien wegzudenkende Spiritualität. Das nochmal zur Wiederholung, die drei Themenfelder, in denen wir uns jetzt die nächsten Monate sukzessive widmen werden. Das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Also hier auf dieser Folie, vielleicht hier steige ich im zweiten Teil wieder ein. Zum Teil haben wir das und Christina auch schon heute wiederholt. To provincialize Europe was precisely to find out how and in what sense European ideas that were universal were also at one and the same time drawn from very particular intellectual and historical traditions that could not claim any universal validity. It was to ask a question about how thought was related to place. Can thought transcend places of their origin, or do places leave their imprint on thought in such a way as to call into question the idea of pure abstract categories? Also ich finde, Ende des Zitats. Ich finde, wir sind immer noch in der Introduction von Chakrabarty zu dem Buch. Ich finde eigentlich hier das sehr klar formuliert, nämlich auch ein, sage ich absichtlich, universelles philosophisches Problem, eine, wenn Sie wollen, eine bestimmte Art von Epistemologie hier in Frage gestellt oder zumindest mal das Problem, finde ich, sehr gut treffend artikuliert wird. Und wie Sie sehen, geht es vor allem darum, sind Gedanken nun kontextfrei? Gibt es sowas wie ein Denken, das sich von dem situativen Kontext gänzlich lösen kann, in dem es sich befindet? Also gibt es eine Art Denken, das die Fähigkeit besitzt, die Limitiertheit seines Dispositivs, also seiner Situiertheit zu überwinden? Hat das Denken, so könnten wir es auch klassisch-philosophisch sagen, eine Art Transzendenz der Kontextualität, in der es sich befindet? Sie wissen ja, gerade das Naturwissenschaftsdenken, aber auch ganz bestimmte, zum Beispiel religiöse Konzeptionen, nicht nur philosophische Konzeptionen, würden sagen, dass sie Wissen produzieren können, das sich nicht auf einen bestimmten kulturellen Kontext reduzieren lässt. Also wie ich an der Stelle immer sage, es ist doch so, dass auch wenn Einstein die Formel E ist m mal c Quadrat zum ersten Mal formuliert hat, so scheint diese Formel auch nach dem Tod von Einstein Gültigkeit zu haben und sie scheint in einer gewissen Weise auch nicht an den Kontext gebunden zu sein, aus dem sie jetzt kulturgeschichtlich hervorgegangen ist, also Europa und Amerika. Ja. Das heißt, gibt es ein Wissen, das die Fähigkeit hat, Kontexte zu transzendieren, also daher seine Spezifität aufzugeben, kann es diese Spezifität transzendieren oder ist jede Form des Wissens, wie wir mit Donna Haraway oder mit Latour oder eben mit Chakrabarty, und interessanterweise wird Chakrabarty sich hier nicht ganz stark auch, wie wir dann sehen werden, neben Marx, genau als die Antipode auf Heidegger philosophisch rekurrieren. Also es gibt sozusagen, kann diese Singularität des situativen Kontextes in den Naturwissenschaften zum Beispiel transzendiert sein. Wir haben natürlich die Religionen als ein klassischer Diskurs, der das von sich üblicherweise behauptet. Das heißt, dass es ganz bestimmte Wahrheiten in den Religionen gibt, die eben nicht relativ, sondern absolut sind, die also sich von jeglichem kulturellen Kontext befreien können. Das ist eben hier die philosophische Frage, die in Provincializing Europe gestellt wird und die Chakrabarti eben meiner Meinung nach in einer interessanten Variante beantworten wird, indem er sich weder auf das eine, auf relativistische noch auf absolutistische, wenn Sie so wollen, oder universalistische Wahrheitsansprüche, also hier kein Entweder-Oder sieht, sondern eher, wie wir noch sehen werden, ein Überlappen oder wie ich es in zeitgemäßeren Kategorien bezeichnen würde, eine Art Crossover. Also es ist eben nicht so, dass er würde sagen, er versucht nicht, universalistische Ansprüche aufzugeben, aber er versucht in gewisser Weise eine Überlappung zu denken, in der beide Momente signifikant sich kreuzen. Wenn man will, mit Merleau-Ponty könnten wir fast sagen, chiastisch kreuzen, nämlich es gibt sowohl diese partikulären, wenn Sie wollen, lokalen Kontexte, die sehr wohl wichtig sind und eine situierte Signifikanz haben. Auf der anderen Seite aber möchte er auch nicht diese Ebene des Universalistischen einfach auflösen, sondern die Instabilität, die Vorläufigkeit, die Temporalität, die Geschichtlichkeit von auch universalistischen Ansprüchen affirmieren. Das heißt, in gewisser Weise, fast im Lacan'schen Sinne, könnten wir sagen, wir brauchen universalistische Ansprüche als Platzhalter von Bewegungen, die für eine bestimmte Zeit lang universalistische Ansprüche stellen müssen und in gewisser Weise auch stellen sollen, wissen aber, dass diese universalistischen Ansprüche im Nachhinein immer auch einen bestimmten kontextuellen Charakter gehabt haben werden. Gleichwohl, wie wir später noch sehen werden, sind sie für Chakrabarti legitim und auch wichtig. Also ich habe da sehr kurze Ausflug in meine eigenen Texte. Ich habe das ja immer sehr interessant gefunden an Platon, weil Platon auf der einen Seite mit seiner berühmten Ideenlehre höchste Abstraktion eingefordert hat, also wenn Sie so wollen, ein kontextfreies Wissen, er aber gleichzeitig als Künstlerphilosoph, wie ich das bezeichne, ja immer die situativen Kontexte mitgeschildert hat, in denen höchst abstrakte Gedankengedenke gedacht werden. Also ich meine damit wirklich, dass ja Platon zum Beispiel immer noch beschreibt, wo er einen Gedanken trifft, dass er da irgendwo wie in einer dramatischen Erzählung irgendwelche Personen mit einem klaren Namen, die er als Figuren auftreten lässt, bezeichnet, dass sie hinauswandern in den Platonenhain vor den Stadtmauer von Athen, um über die Schönheit zu sprechen oder innerhalb der Stadtmauer von Athens am Marktplatz eben über politische Themen verhandelt. Also gerade Platon so gelesen als Künstlerphilosoph, wie ich ihn oft bezeichne, wie auch Nietzsche Künstlerphilosoph ist, scheint immer den dramatischen situativen Kontext, sozusagen den Ort, an dem etwas gedacht wird, mit zu thematisieren, so dass es noch, wie alte Kulturen oft meinten, geeignetere und weniger geeignetere Orte gäbe, um ganz bestimmte Gedanken zu denken. Und das ist ja auch eine Sache, wo ich sagen würde, die wir ja alle am eigenen Leib erfahren, ja, Es gibt Leute, für die ist die Bibliothek der ideale, geeignete Ort, um bestimmte Gedanken denken zu können, während andere Orte haben, die ihnen geeignet scheinen, um in einem besonderen Maße die Kraft des Denkens entfalten zu können. Ja? Und Sie wissen ja in ganz vielen, ja selbst bei Aristoteles noch, haben Orte eine bestimmte Qualität. Sie sind eben nicht wie bei Newton einfach Leerstellen für Punkte, für Punktmannigfaltigkeiten, sondern ein Ort selber hat auch eine bestimmte Qualität. Und ich glaube, dass Chakrabarti hier dieses Verhältnis von Abstraktion und Dekontextualisierung von Wissen, das immer universalistischere, abstraktere, formalere Züge annimmt und der Zusammenhang zwischen dem Ort, an dem gedacht wird, meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Problem gegenwärtiger Philosophien ist, gerade auch wenn wir daran an das letzte große Buch von Spivak denken, Aesthetic Education in the Global Era, glaube ich, heißt der Titel, dann geht es ja ihr darin ganz stark, und sie ist eben eine Mitbegründerin mit Ranajit Guha, über den ich soeben gesprochen hatte. Sie ist eine Mitbegründerin der Subaltern Studies, in der es Spivak in diesem letzten Buch ja ganz stark darum geht, Epistemologien, gerade auch ästhetische Epistemologien entwerfen, in der nicht europäische Wissensformen dominant sind. Also wenn Sie so wollen, das ist ein sehr problematisches Feld, produziert ein Ritual in einer bestimmten genen Kultur eigene Wissensformen. Ja, das wären Fragen, die in diesem Kontext auftauchen. Ja? Oder ist indisches Theater, das sehr oft noch als eine Art soziale, das also in ganz bestimmten sozialen Kontexten auftaucht, also stark lokalen Charakter hat und im Theater dann lokale Probleme der Gemeinde theatral wie eine Art Aufstellung aufgeführt werden. Also ist das eigentlich noch eine Wissensform, die einfach nicht dem europäischen Wissensformen akademischer Universitäten entspricht? Oder ist das eben sozusagen gar keine Wissensform? Wird da gar kein Wissen produziert? Oder wird eben nur ein Wissen produziert, das nicht den Kriterien globaler akademischer Institutionen entspricht? Also das wären für mich alles Probleme, die derzeit gerade auch in diesen postkolonialen Diskursen eben ganz stark diskutiert werden und die die Gültigkeit, auch die universale Gültigkeit zum Beispiel akademischer Formen der Produktion des Wissens in Frage stellt. Nicht umsonst hat der Titel von Spivak Aesthetic Education in the Area of Globalization das Wort Ästhetik. Also gibt es auch sowas wie ästhetische, sinnliche, an einem bestimmten lokalen Kontext gebundene Formen von Kunst? Oder ist Kunst erst dann Kunst, wenn sie in einer gewissen Weise global vermarktet, global zirkulieren kann? Ist eben Kunst das, was in den weltweit in den Museen zirkuliert, von jenen wenigen Künstlern, die dadurch auch weltweiten Ruhm und Reichtum generieren? Und was ist mit all den Epistemologien von Kunstformen, die zum Beispiel ein Lokalkolorit an sich haben? Also all das wären Fragen, die von Chakrabarti, aber auch von Spivak und vielen anderen derzeit ganz stark in Frage gestellt haben. Also ist das hier, was wir in dieser Vorlesung produzieren, nun eine bestimmte europäische oder europäisch globalisierte Form akademischen Lernens in Zoom-Konferenzen, in Diskursen, wo wir herumsitzen, aber zum Beispiel nicht tanzen. Ja, das ist ja, wie ich sage, ich habe das selbst oft erlebt, als wenn Sie die Formen von akademischen Riten verändern, indem plötzlich Formen erlaubt werden, die normalerweise im akademischen Diskurs nicht erlaubt werden, wie Singen oder Tanzen, dann bewegt gerade so eine Form von Kritik wesentlich größeren Widerstand, als wenn ich irgendeine diskursive Position von einem Konferenzteilnehmer diskursiv kritisieren würde. Also gerade das Verändern der ästhetischen, ritualisierten Formen, zum Beispiel von Vorträgen, von Unterricht etc., stößt meiner Erfahrung nach auf wesentlich größeren kritischen Widerstand, ja fast Aversion, als wenn ich inhaltlich kritisiere und damit ja die klassische akademische Form von Wissensgenerierung bewahre. Also all das wären Fragen, die meiner Meinung nach hier im Kontext auch von Chakrabarti gefragt werden, wenn gefragt wird, wie ist diese Situiertheit und damit diese ästhetische Sinnlichkeit von Wissen und Wissensgenerierung ernst zu nehmen und nicht einfach die Privilegierung des abstrakten, dekontextualisierten Wissens nachzuvollziehen, weil das vielleicht selbst eben eine typisch koloniale Geste sein könnte, die man sonst reproduziert, vermutlich unwillkürlich. Gut, das wäre diese Frage der Lokalität, der Situiertheit von Wissen, die Frage der Dekontextualisierung von Wissen und wie weit eine solche Dekontextualisierung von Wissen möglich ist. Diese Folie werde ich einfach übergehen. Interessant vielleicht ist das eine Wort, das er sich wehrt, eben genau aus dem genannten Grund, dass er universalistische Thesen für notwendig hält, ja, für unvermeidlich hält, bis zu einem gewissen Grade eben, dass er sich wehrt, wenn er schreibt, Zitat, it was never, for instance, a name of this book, also sein Buch Provincializing Europe, to pluralize reason, as a serious reviewer suggested in a somewhat mistaken, I use this word with respect, reading of the project. Also, wenn derzeit von Diversifikation und Diversifizierung und Pluralisierung gesprochen würde, dann würde Chakrabarti aus seiner Perspektive dem bedingt zustimmen. Natürlich, in dem Moment, in dem wir die Situiertheit des Denkens als ein nicht einfach zu verwerfender, sondern auch signifikanter Bestandteil von Wissensproduktion sehen, wird es uns natürlich für um eine Diversifizierung und Pluralisierung von Wissen gehen, aber für Chakrabarti bedeutet das nicht eben, dass wir dadurch History One, wie er es später nennen wird, den Anspruch aus Universalität gänzlich aufgeben und damit in einen, wie ich mit ihm sagen würde, schlecht verstandenen oder schwachen Relativismus-Diskurs, den er vermutlich gerade als einen neoliberalen Diskurs bezeichnen würde. Ja, also Pluralisierung ja, aber das heißt eben nicht, dass wir jeden Wahrheitsanspruch, dass wir jeden Wissensanspruch, ja, dass wir jede Form von Universalisierung grundsätzlich abwehren. Warum und wie er das begründet, dazu werden wir noch einiges zu hören bekommen. Ich sehe, es ist noch, glaube ich, keine Frage hereingekommen, also ich kann Sie nur auffordern, jederzeit Fragen zu stellen über den Chat oder live. Da keine Frage da ist im Moment, gehe ich mit der nächsten Folie weiter. Thinking about modernization, as a quote, thinking about modernization, about liberalism, about socialism, that is to say about various versions of modernity, assumed this Europe into existence. This was the Europe that was seen as the original home of the modern. We in India and our political and intellectual leaders before us, damit meint er Independence Kämpfer, also jene, die für die Befreiung Indiens von der Kolonialherrschaft der Briten gekämpft haben. Der berühmteste Name natürlich Gandhi, aber wir werden im Laufe der Vorlesung noch einige andere Namen nennen, die eher zu Tagore, Gandhi und noch einige anderen, die wir nennen werden, die eher zu diesen Vätern oder Ahnen oder Traditionen, die er sich selbst gestellt sieht, zählen würde. We in India and our political and intellectual leaders before us use this Europe to resolve our debates about tensions arising from everyday inequalities and oppressions in India. End of quote. Also was er hier sagt, und das ist mir ganz wichtig, weil ich eben Chakrabartis Text wirklich schätze, das heißt, er selbst betont an dieser Stelle und an vielen anderen, dass es nicht darum gehe, einfach Europa zu provinzialisieren, bedeutet nicht einfach Europa abzuschaffen oder wie eben die Hindu-Nationalisten sagen würden, alles Europäische aus Indien rauszuwerfen. Also Dekolonialisierung heißt gerade nicht für Chakrabarti, alle Errungenschaften von Europas aus Indien hinauszuwerfen, wie das die Hindu-Nationalisten interpretieren, um eine Art reines Indien vor der Kolonialisierung Europas wieder zu erschaffen und damit diese Reinheit und Nicht-Hybridität von Indien, also diese neue Identitätspolitik vorantreiben, ist sich Chakrabarti natürlich völlig im Klaren, dass eben Europa und ganz bestimmte Ideen von Europa gerade wesenhaft zur heutigen Identität von Indien gehören und ich sage es absichtlich auch, bis zu einem gewissen Grade gehören sollen. Ja? Europa ist, provincializing Europa heißt eben, ich betone noch einmal, nicht ein reines, von Europa freies Hindu-Identität zu reinstallieren. Das wäre eben gerade die dekoloniale Geste der von Hindutva, sondern es heißt eben gerade mit dieser hybriden Identität von Indien, einem Land, das so lange von der britischen Kolonialherrschaft geprägt wurde, in seiner Hybridität und seinen unterschiedlichen Geschichten, die sich hier versammeln in der Geschichte Indiens, durchzuarbeiten, noch einmal durchzuarbeiten, sprich zu dekonstruieren. Das ist eigentlich die Intention von ihm. Und er sagt, ohne Europa und ohne ganz viele Aufklärungsideen von Europa, es waren eigentlich diese Ideen, vor allem eben für ihn die marxistischen Ideen, die wesentlich sein eigenes Selbstverständnis als Inder geprägt haben. Ja? Die aber gleichzeitig natürlich auch in ihrer problematischen Struktur gesehen werden müssen. Ja, das heißt Provincializing Europe und nicht hinauswerfen von Europe. Wir haben ja gerade daher meiner Meinung nach in Europa oft ein sehr schnelles und vorrasches Verständnis von postkolonialen, zum Beispiel Indien, weil im Grunde genommen ich sehr viele Diskurse in Europa postkolonial erfahre, die eigentlich weit eher den rechtsnationalistischen Gedankengut zuzuordnen wären, nämlich dass verstanden wird, postkoloniales Indien bedeutet alles, was die Europäer in Indien durch ihre Kolonisation nach Indien gebracht hätte, müsste jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Ja. Das ist aber eine, das ist meine These in dieser Vorlesung, auch wenn sie oft von der linken Seite kommt, eine völlig reaktionäre linke Identitätspolitik, die hier gefordert wird. Es geht nicht um das sozusagen rauswerfen der Aufklärungsgedanken in Indien. Und das ist, wie ich oft, ich bin ja üblicherweise 3 Monate im Jahr in Indien und sehr im Dialog mit Künstlern, Intellektuellen und auch, wenn Sie so wollen, den einfachen Leuten in Indien. Und da ist es eben so, dass gerade die Künstler, die Intellektuellen in Indien sich, wie ich schon einmal angedeutet habe, ganz stark der Ambedkar-Bewegung derzeit anschließen, also der Verteidigung, wenn ich es kurz sage, der stark europäisch verfassten indischen Verfassung, die derzeit gerade die Intellektuellen in Indien ganz stark unterstützen, um nicht in die Gefahr einer neuen Verfassung, die von Hindutva erstellt wird, zurückzufallen. Also gerade in Indien selbst sind der Großteil der Intelligenzia, wenn Sie es marxistisch formulieren wollen, ein Großteil der Intelligenzia und der Kulturschaffenden nicht dafür, dass man einfach die Aufklärungsgedanken aus dem Land hinauswirft. Das ist eben Hindutva-Nationalismus, wie wir dann noch sehen werden anhand von Texten, die wir durchgehen werden. Also er sagt gerade, diese Gedanken von Europa waren insofern für seine Generation und die Generation seiner Väter und Mütter, wenn wir so wollen, also seiner Elterngeneration, dass sie haben wesentlich Missstände Indien selbst mit aufklärerischen, emanzipativen europäischen Gedankengut kritisiert, vor allem natürlich, dass in Indien immer noch informell starke Kastensystem. We used this Europe to resolve our debates about tensions arising from anyday inequalities and oppressions in India. Also gerade nicht so, dass diese Oppressions nur von Europa gekommen werden, sondern diese Oppressions hat es zum Beispiel im indischen Kastensystem, das zum ersten Mal in der Purusha, im Purusha Sutra, im Rigveda auftaucht, also schon seit circa 2000, also das später in den Upanishaden ist das Kastensystem dann schon eindeutig da. Also das heißt, im indischen Brahmanismus oder in der indischen Vedanta, Veda-Tradition, gibt es dieses Kastensystem schon circa 2000 Jahre lang oder länger, vielleicht sogar 3000 Jahre lang, bevor die Europäer in Indien überhaupt eingewandert sind. Also es gibt Provincializing Europe heißt eben nicht nur Europa zum Sündenbock, aller Repressionen und Inequalities in India zu machen, sehr wohl aber die Kolonialisierung Indiens von Europa selektiv zu einem Motor der Unterdrückung indischer Kultur zu machen. Das heißt, es braucht eben Differenzierungen. Das ist, was Chakrabarti hier einfordert. Ich gehe weiter in den Folien und sehe dann, dass erste Fragen hereingekommen sind. Das heißt, ich mache diese Folie noch fertig und gehe dann zu den Fragen hinüber. On Chapter 1, the first part of provincializing Europe, hereafter PE, sought to engage the form of thought that made it possible to postulate such a Europe. At issue, I argued, was a particular strand of developmentalist thought that I called historicism. It was a mode of thinking about history in which one assumed that any object under investigation retained a unity of conception throughout its existence and attained full expression through a process of development in secular historical time. Much of my thinking here was inspired by what Foucault had said, for instance, in criticizing historism in his essay Nietzsche, Genealogy, History. Also da sehen wir schon wieder keine Ablehnung, einfache Ablehnung von europäischen Denkern oder Denkerinnen, sondern gerade das, was er hier Historism nennt, ist etwas, was er wesentlich von einem französischen und einem deutschen Philosophen in Europa, also zwei Europäern, aufnimmt, nämlich die Auffassung, die genealogische Methode des Denkens, wie das Foucault und Nietzsche nennen. Also Historismus nicht einfach als historischer Relativismus, sondern Historismus als genealogisches Denken und genealogisches System. Und das war der Historismus, den er oder ihn interessiert hat und von dem er wesentlich, wie er hier sagt, inspired ist. Gut, dann gehe ich zur nächsten Folie und aber davor noch zu den ersten Fragen, die hier auftauchen. Ich lese die Frage vor, was im Chat gestellt wurde. Peter Rolf Löwe, Zitat, ist die diskursive Gleichsetzung von Europa, Westen, globaler Kapitalismus nicht irgendwie problematisch, tendenziell anachronistisch? Sind die Differenzierungen innerhalb des Westens vernachlässigbar? What about provincializing Silicon Valley? Ja, das ist natürlich haargenau das, wenn Sie den Text von Chakrabarty gelesen haben, was er, wovor er warnt und was er vertreten würde. Es gibt eine Passage, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich die finde, wenn ich in den Folien durchgehe. Ich werde dann auf diese Folie sowieso kommen. Aber Sie werden sehen, wenn Sie die Folien durchgehen, ich habe sogar genau einige Stellen, die genau das sagen, was Sie hier sagen, dass er sich bewusst ist, erstens, dass es natürlich nicht ein Europa gibt, dass er zweitens, dass es keine, gerade im Sinne von Nietzsche und Foucault, dass es keine homogene europäische Geschichte ist. Das ist eine zweite Sache, die ich glaube ich auch zitiert habe, aber Sie können es ja selbst in seinem Text auch herausnehmen. Also das heißt, gerade für Chakrabarty gibt es kein einheitliches mit Foucault und Nietzsche. Es gibt auch keine einheitliche teleologische Geschichte, das sagt er eindeutig. Also gerade die Geschichtserzählungen in Europa von, das ist eine Geschichte von der Antike, die sich kontinuierlich bis zur Neuzeit Europas hineinzieht. Gerade im Sinne von Foucault und Nietzsche gibt es hier keine homogene Geschichte, sondern es gibt nur Brüche in der Geschichte, zum Beispiel der Antike bis zur heutigen Neuzeit in Europa. Es gibt eben nur Brüche innerhalb dieser ganzen Geschichten, wie Foucault sagt und er selber dann betont in diesem Bereich. Es gibt nur mehrere Europa. Es gibt eben nicht das eine Europa. Hier wieder wie Homi Bhabha eine hybride Verständnis von Europa. Es gibt nur viele Europa. Wer sagt dann, ihn interessiert bei Provincializing Europe genau jene Weise wie Europa in Indien, nämlich als Kolonialmacht gewirkt hat und er analysiert diese, das ist eine Theorie. Es interessiert ihn eben nicht, wie in Europa die Geschichte selber abgelaufen ist, sondern postkolonial, darum versteht er, wie hat Europa ein bestimmtes Europa, nämlich das koloniale Europa, wie hat es sich in seinem Crossover mit der indischen Kultur, die eben, wie Christina ja auch gesagt hat, nicht einfach ein Tabula rasa ist. Dasselbe Problem haben wir ja auch mit Israel und Palästina. Palästina ist ja da und das Land ist nicht einfach ein Tabula rasa, das nicht schon bewohnt worden wäre, bevor sozusagen der zionistische Staat gebaut wurde. Und dasselbe Problem haben wir hier, dass in Indien ja nicht nichts war, bevor die Kolonialisierung durch Großbritannien stattgefunden hat. Das ist ja genau eine seiner Theorien, die er sagt, sondern wenn wir diese Geschichte begreifen können, dann müssen wir eben das Koloniale, und das ist nun mal das Europa, das in Indien anwesend war, nämlich dass die koloniale Seite von Europa, ich sage immer, seltsamerweise ist es ja jetzt gar nicht mehr Europa, da Großbritannien, also diese Kolonialmacht, die in Indien war, es hat ja viele andere gegeben, wie wir wissen, aber diese Kolonialmacht ist im Moment ja sogar aus der Europäischen Union ausgetreten. Ja? Also was eine ganz interessante Geschichte eigentlich ist, die man hier weiter differenzieren soll. Aber Chakrabarti sagt eben explizit, es geht ihm nicht um das Europa, eine Substantialisierung von Europa unter einer Idee. Das wäre eben gerade nicht Foucault, sondern deutscher Idealismus oder sowas, sondern um eine Facette und ein ganz bestimmtes Europa, nämlich Europa, so wie es sich andere Länder unterworfen hat als Kolonialmacht. Und dieses Europa ist es, das es zu provinzialisieren gibt. Auch das also insofern eine wichtige Frage, damit ich das nochmal präzisiert habe. Das ist aber immer so, also wenn wir jetzt Westen, Europa sagen, das sind alles, was wir machen. Wir müssen diese Dinge benennen, würde Chakrabarti vermutlich sagen. Wir müssen sie benennen und daher begrifflich in einem Begriff zusammenfassen. Allerdings im Wissen, dass es sich hier nur um einen Begriff unter anderem, das ist eben poststrukturale Theorie. Ich weiß, dass es neben diesem einen Europa oder diesem einen Westen noch ganz andere Ebenen von Westen und von Europa gibt. Und ich weiß, dass ich mich aber daher auf einen dieser Aspekte von Europa sehr wohl entwerfen kann, um es analysierbar und diskursfähig zu machen. Also ich brauche solche Vereinheitlichungen. Das ist ja gerade eine der Theorien von Chakrabarti. Wir können solche Universalisierungen nicht einfach aufgeben. Dann könnten wir überhaupt keine Begriffe mehr schaffen. Das heißt, wir müssen eben zum Teil das Europa oder das Indien oder der Westen sagen, allerdings aus poststrukturalistischer Perspektive gleichzeitig wissen, dass wir hier eine Universalisierung eines ganz bestimmten Aspektes vornehmen, also eine Art Substantialisierung von diesem Aspekt, das aber gleichzeitig damit den Vorteil hat, ihn analysierbar und diskursivierbar zu machen. Ja. Und das nächste Wort, globaler Kapitalismus, das werden wir ja dann sehen, das ist ja genau das große Thema, das er unter dem Terminus seiner Marx-Analysen, die ersten Kapitel seines Buches ausmachen, wir sind ja immer noch in der Vorrede, genau ausmachen werden. Also das heißt, das ist ein Hauptterminus dieses Buches, wenn Sie es gelesen haben, aber das kommt eben noch nicht in der Einleitung jetzt maßgeblich vor, sondern kommt dann im ersten Kapitel, vor allem in seinem Marx-Kapitel, die Kritik globaler Kapitalismus. Anachronistisch, ich würde eher sagen diachron. Also das heißt, das ist ja genau, und ich habe gesagt, das ist fast typisch, würde ich sagen, für indisches Denken. Anstatt in Oppositionen zu denken, denkt es chiastisch in Überlappungen. Ja, es gibt eben diese Globalisierungsgeschichte und von dieser Globalisierungsgeschichte, würde Chakrabarti sagen, wird ja heute Nicht nur, und das ist ja auch eine ganz wichtige Struktur von Mbebe, bei das, was er unter schwarzer Vernunft versteht, Mbebe, dass sich ja in gewisser Weise diese Globalisierungsbewegung heute auch gegen Europa wendet. Also es ist ja Europa, China, Amerika, alle sind heute in diesen Globalisierungszwängen und sozusagen bestreiten sich gegenseitig oder Competition, ja, also eine Art globaler Wettbewerb, wie das heute immer gesagt wird, in dem ja alle Staaten, das ist ja nicht mehr, dass Europa den Rest der Welt globalisiert, sondern der Globalisierungsdiskurs schlägt zurück auf Europa selber. Und das ist ja die große Argumentation von, was bedeutet Kritik der schwarzen Vernunft bei Mbebe? Das heißt, die von Europa ausgelöste Globalisierung und Kolonialisierung des ganzen Globus ist heute eine, die nicht mehr nur das Machtzentrum in Europa hat, sondern in gewisser Weise wird Europa selbst der Dynamik dieser Globalisierung unterworfen. Und das nennt eben Mbebe Kritik der schwarzen Vernunft. Also wenn Sie so wollen, auch das wird in den Feuilletons so kurz immer wiedergegeben, Europa selbst wird schwarz minoritär, weil es heute nicht mehr als das herrschende Zentrum der Globalisierung, sondern selbst als minoritär werden, als den Globalisierungsmechanismen unterworfener Kontinent erscheint. Das sehen wir ja jetzt an hunderten Beispielen, gerade auch an dieser ganzen Frage der Corona, wer kauft, wer hat das Geld, um sich Corona-Impfungen kaufen zu können, wie werden diese Impfungen gerecht oder eben ungerecht verteilt, global gesehen. Das heißt, diese Ressourcenkämpfe sind ja gerade jetzt wieder sehr sichtbar geworden, geschweige dann, wenn es um Ressourcen geht wie Erdöl oder Energie im Großen. Und ganz, also das ist ja gerade ein wichtiger Moment, diachroner Moment, wie ich sagen würde. Die von Europa ausgelöste Provinzialisierung ist in Kolonialisierung schwappt inzwischen auf Europa selbst zurück. Und es ist daher mehr oder weniger beginnt selbst von seinem Kolonialdiskurs eingeholt zu werden. Und das ist eine Sache, die wir derzeit sehr stark erleben. Das heißt, es schwappt, wenn Sie so wollen, dialektisch zurück auf Europa selber. Genau, und genau das würde ablehnen. Eben diese Differenzierungsversuche innerhalb des Westens sind nicht vernachlässigbar, aber in diesem Buch behandelt er eben einen ganz bestimmten Aspekt aus der hybriden Vielheit, aus der sich der Westen konstituiert. Er geht sogar noch weiter und sagt an einer Stelle Chakrabarti, dass dieser Kolonialisierungsdiskurs der Europäer auch nie ein rein europäischer Diskurs war, sondern wenn man an viele Eliten in Indien denkt, war das immer auch ein Diskurs der offensichtlich ganz bestimmten Eliten in Indien passend war. Also gerade dieses komplizierter Machen ist, glaube ich, die große Qualität von diesem Buch von Chakrabarti. Eben man kann nicht auch, dass diese plumpe Sündenbock Rhetorik, die es derzeit in sehr vielen postkolonialen Diskursen wird, als Blame Europe. Ja, also genau dagegen ist dieses Buch schon vor 20 Jahren geschrieben worden von einem Inder. Es geht nicht darum, Europa pauschal zu verurteilen und schuldig zu sprechen, weil zum Beispiel an der Kolonialisierung von Indien, wie wir auch zum Teil noch anschneiden werden, ganz viele indische Eliten mitbeteiligt waren. Das heißt, das ist ein, gerade würde ich sagen, ein völlig vereinfachender, identitärer Diskurs, der hier einschlägt, sozusagen, indem wir Europa zu einem allmächtigen Sündenbock für alles machen, was aber nicht heißt, und das ist eben die zweite Seite, dass wir Europa damit von aller Verantwortung freisprechen können, die sich in dieser Kolonialgeschichte wesentlich von Europa angetrieben ereignet hat. Aber dieses Entweder-Oder, alles, nichts, gut oder böse, diese Dichotomie ist eben gerade für jemanden wie Chakrabarty nicht akzeptierbar. Ja, weder ist das der, ist eben Europa nicht der Teufel, aber es ist auch nicht sozusagen der Heilbringer, wie es sich gerne gerade im kolonialen Diskurs diskursiv verortet hat. Dieses Entweder-Oder, schwarz-weiß, alles oder nichts, ist gerade das, wogegen alle die postkolonialen Diskurse, deren Namen ich jetzt auch genannt habe, ja, ankämpfen würden. Genau. Und das ist auch ein wichtiges Ziel dieser Vorlesung. Ja. Warum möchte ich dieses Thema machen? Um hoffentlich diese Debatte ein bisschen komplexer, ambiguer und vielfältiger zu präsentieren, als es oft in der Öffentlichkeit kursiert. Gut, aber danke nochmal für die Frage und gerne, wenn andere Fragen stellen, wir haben noch 25 Minuten Zeit. Da ich keine weitere Frage sehe, gehe ich einfach mit den Folien weiter. Zitat, quote, but post-structuralist thought was not the only ground on which I wanted to situate my critique. I could not but notice the fact that long before Foucault, a radical aspect of anti-colonial nationalist thought in India had in fact repudiated what I called historicism by first demanding end on independence, actually granting full citizenship to unlettered masses at a time when all classical and Western theories of democracy advised a two-step program, first educate and thus develop them, and then grant them their citizenly rights. Gut, das ist eine Sache, wo er sagt, also auf der einen Weise ist gerade das Buch Provincializing Europe von europäisch noch poststrukturalistischen Denkern wie Foucault, Nietzsche wurde sogar genannt, ja, das ist ja in Europa weniger, dass der genannt wird, wenn es um postkoloniale Diskurse geht, auch aus kulturell lokalen Gründen, wie wir alle wissen. Ja, Heidegger ist sogar auch noch für ihn ein Name, der genannt wurde. Also ganz viele ganz viel aus diesem Text ist wesentlich inspiriert von europäischen Denken, aber es ist eben auch hybrid inspiriert von ganz bestimmten Anti-Colonial Nationalists, also das sind eben die sogenannten Independence Fighters, ja, Indian Independence Fighters, das heißt, das sind die großen Namen, die damals für die Befreiung Indiens aus der britischen Kolonialherrschaft gekämpft hat. Und für Chakrabarty ist eben spannend, dass viele dieser Leute wie Tagore und viele andere, ich komme auf diese Namen dann später nochmal zurück, die haben schon damals gefordert, dass allen Inderinnen unabhängig und Ambedkar, ja, um einen anderen zu nennen, dass sozusagen wirklich allen Gruppen und Klassen in Indien sofort die volle Citizenship, also die vollen Bürgerrechte gegeben werden. Sie wissen ja, dass zum Beispiel Kant nicht zwar gesagt hat, dass diese Menschenrechte universell seien, indirekt, also dass sie an die Menschheit und nicht an eine bestimmte Gruppe von Menschen gebunden ist, in einem zweiten Schritt aber dann zum Beispiel das Frauenwahlrecht eben nicht affirmiert hat, weil Frauen zuerst noch ganz im Sinne von Chakrabarti zunächst eigentlich noch gebildet zur Vernunft gebracht werden müssen, wie natürlich auch alle Wilden und sogenannten Entwicklungsländer zunächst zur Vernunft gebracht werden müssen, um dann über Bildung zur Vernunft gebracht werden müssen, um dann ihnen sozusagen auch diese Freiheit der Vernunft, zum Beispiel die Bürgerrechte, zu gewähren. Ja? Also im Prinzip nach Kant haben alle Menschen diese Rechte, aber diese Rechte sind noch nicht bei allen Menschen ausgebildet. Und daher müssen sie zunächst noch über Bildung zum Gebrauch ihrer Vernunft gebracht werden. Und eben dann die sogenannten Wilden von Kant, die haben daher nicht, die müssen zunächst zur Vernunft erzogen werden, um ihnen danach sozusagen die freien Wahlrechte gewähren zu können. Ganz anders, und darauf ist in Chakrabarti offenkundig an dieser Stelle stützt, dass in Indien eine Reihe von Leuten im Rahmen der Unabhängigkeitskämpfe gegen die britische Kolonialherrschaft ad hoc, also sofort allen Indern die Bürgerrechte und Inderinnen die Bürgerrechte zusagen wollten, auch unabhängig vom Kastensystem, in dem sie sich befinden. Das heißt, es gibt wieder eine Art hybride Verflechtung von ganz bestimmten oder Allianzen, könnten Sie auch sagen, die Chakrabarti hier schmiedet, nämlich Allianzen von ganz bestimmten Freiheitskämpfern aus Indien und ganz bestimmten postkolonialen Diskursen Europas, die er hier, wenn Sie so wollen, zu einer Allianz vereinigt, in deren Tradition er sein eigenes Denken sieht. Genau, andere wären eben zum Beispiel mal Aurobindo Ghose, wie wir sehen werden, über den ich am Schluss im dritten Teil, also im Juni, dann der Vorlesung sprechen werde. Ein typischer Anhänger, an dem ganz viele, eine Person, an der ganz viele dieser Strömungen, die wir derzeit besprechen, kulminieren, würde ich sagen, und daher ein höchst interessante Figur für all die drei Themenfelder, die ich in dieser Vorlesung in Indien behandeln möchte. Unter anderem, also neben Gandhi ist Aurobindo Ghose einer der wirkmächtigsten Unabhängigkeitskämpfer in Indien. Aber darauf werde ich dann fast einen Monat, den letzten Monat noch ausgiebig zu sprechen kommen. Ich zitiere weiter, it was not a coincidence that the subaltern, his studies historian and our mentor, er nennt ihn hier sogar Mentor, Ranajit Guha, in his book on peasant insurgency in colonial India, should reject Hobsbawm's characterization of modern peasants as pre-political. Also das ist ganz wichtig, also dieser Mitbegründer der Subaltern-Studies, ich habe Ihnen schon anekdotisch gesagt, er verbringt seinen Lebensabend in Wien mit seiner Frau. Dieser Begründer der Subaltern-Studies hat eben gerade aus diesem Grund, dass nicht zunächst die dummen Massen gebildet werden müssen, um ihnen dann die Bürgerrechte zu gewähren, hat er gerade die Bauernaufstände, also wenn Sie so wollen, die subalternen Aufstände in Indien, in diesem ganz maßgeblichen Buch für postkoloniale Studien in Südostasien, nicht mehr einfach als, das sind die primitiven subalternen Massen, die zunächst zur Raison gebracht werden und damit erst, indem sie zur Raison, also zur Vernunft gebracht werden, gewähren wir ihnen dann die Bürgerrechte. Gerade diese Logik wird von Ranajit Guha unterbrochen, indem er gegen typische Aufklärungsdiskurse, auch innerhalb des Marxismus, das wird eben ein Stachel einer bestimmten Kritik eines bestimmten Marx von Chakrabarti und den Subaltern Studies, dass eben hier diese Aufstände und diese, wenn wir europäisch das übersetzen, diese Art von Popkultur, also von populärer, vom Populus, ja, vom gemeinen, niederen Volk, eben den Bauern, dass in bestimmten marxistischen Diskursen diese Aufstände nicht ernst geworden sind, weil sie sich eben nicht auf dem State of the Art der marxistischen Revolution bewegt haben. Gerade zum Beispiel hier dieses Nicht-Ernstnehmen der politischen Bewegungen innerhalb dieser subalternen Gesellschaftsschichten. Gerade das wird von Ranajit Guha in diesem Werk maßgeblich in Frage gestellt. Also diese Aufstände subalterner Schichten einer Gesellschaft sind sehr wohl für Guha in sich schon politische Bewegungen, die ernst zu nehmen sind, auch wenn sie prämoderne Formen annehmen. Ja, das ist eben der wichtige Begriff. Das heißt, auch Bewegungen, die nicht sich den modernen Mitteln des Politischen bedienen, sondern die prämoderne Formen politischen Aufstands darstellen, Aufstände, die es in Indien, und ich habe schon hingewiesen, dass derzeit gerade auch wieder solche Aufstände in Indien stattfinden, ich werde darüber dann noch sprechen, diese Aufstände sind eben nicht einfach nur, weil sie noch nicht den Level der industrialisierten Formen von Widerstand angenommen haben und noch nicht in einer kommunistischen Partei organisiert sind und daher keine politische Repräsentation in solchen, in, wenn Sie wollen, in parlamentarischen Diskursen und Parteigründungen haben, sie trotzdem als signifikante politische Widerstandsformen ernst genommen werden müssen. Das war eigentlich eine der ganz entscheidenden Ausgangsthesen der gesamten subalternen Studies, die eben Ranajit Guha, wie ich gesagt habe, seit 1988 gemeinsam mit Spivak herausgegeben hat. Übrigens, diese Studien hatten gleich schon das Vorwort von Edward Said geschrieben, also der damals schon ein Star der philosophischen globalen Szene war. Und heute sicher eine der wichtigsten Strömungen, also die letzten, ja, wie lange jetzt, 12, 32 Jahre, dass es diese Bewegung gibt und sie sich in diesen 33 Jahren sicher zu einer der global wichtigsten Diskurse entwickelt hat, was erstaunlich ist. Gut. Das wäre diese gewesen. Ich schaue noch mal hinüber. Ich sehe immer noch, dass keine Frage. Nochmal, ich kann Sie nur einladen, Fragen zu stellen. Weitere gestellt ist. Das heißt, dann gehe ich weiter noch eine Viertelstunde, 10 Minuten mit den Folien. PE thus situate itself somewhat at odds with the various ways in which many theorists, mostly Marxists, criticize the idea of the local. Indeed, this position is common to so many Marxists that to single out a particular analyst could be a little unfair. Common to their thinking is the idea that any sense of the local is a surface phenomenon of social life. It is, in the ultimate analysis, some kind of an effect of capital. Also Sie sehen die Argumentation hier eigentlich die die hier von Chakrabarti eben aufgenommen wird, von Ranajit Guha und weitergetrieben wird. Also das, wo plötzlich der Marxismus für ihn, für Indien nicht einfach nur eine Wahrheit ist, die es auf die indische vormodernen kulturellen Verhältnisse anzuwenden, sprich die Theorie wird sozusagen wie in autoritären Erziehungssystemen in den passiven Stoff der indischen prämodernen kulturellen Verhältnisse hinein gedrückt, ja, müssten wir sagen. Also genau das ist für ihn hier fraglich geworden und mit Aufkeimen Subalternstaates finden eben diese subalternen Widerstandsformen in den kolonialisierten Ländern selbst Gehör. Das ist eben, was die Subalternen Studies wollen. Sie wollen, wie Spivak sagt, sozusagen eine Stimme verleihen, diesen selbst in marxistischen Diskursen noch marginalisierten Widerstandsformen des Politischen. Ja, so könnten wir das vielleicht zusammenfassen. Und jetzt kommt diese wichtige Argumentation, die ich auch schon vorweggenommen hatte. Hier ist die Stelle von Chakrabarti selbst, in der er zwischen Historie 1, also wenn Sie so wollen, einer globalisierten Universalgeschichte unterscheidet und der Partikulargeschichte einzelner Personen oder Kulturen, die aus singulären Kontexten mit dieser Historie 1, dieser Globalisierungsgeschichte konfrontiert werden. In einem chiastischen Crossing, wie ich das bezeichnet habe. Ich zitiere: In provincializing Europe, I accept this as one kind of a universalistic thinking. It is reflective of what I have called history one in my chapter on Marx. But it is a mode of thinking that, in my judgment, evacuates all lived sense of place by assigning it to what is assumed to be a deeper and a more determining level, the level at which the capitalistic mode of production creates abstract space. Also diese erste Sache ist, er akzeptiert diese Universalebene, die auch im marxistischen Denken wesentlich ist, also dieser Universalismus, der marxistischen Erzählung inhärent ist, als die Historie 1, als eine signifikante und wichtige Ebene innerhalb marxistischer Theorien. Aber er sagt, das Problem, das er immer mehr mit der marxistischen Theorie bekommen hat, ist, dass she evacuates all lived sense of place. Dass für sie alles Partikuläre, das alles Singuläre, die Diversität singulärer Kontexte im Marxismus selbst marginalisiert wird. Und das war eben dieser treibende Motor in den Marxismus selbst als einer globalen Universalgeschichte, eine zweite Ebene einzuziehen, nämlich die Singularität der einzelnen Kulturen und Kontexte, innerhalb denen und in Auseinandersetzung mit denen sich die Universalgeschichte der Globalisierung unseres Planetens überschneidet, crossed. Ich zitiere weiter: In the chapter on Marx, I try to produce a reading that resists this interpretation. Also provincializing Europe, das heißt, und provincializing in a certain way Marxism, ja, ist nicht das Abwehren oder das Überbordwerfen marxistischer Ideen, sondern ganz ähnlich wie selbst in Europa eben aufgrund der stalinistischen Erfahrungen des Marxismus, Foucault, Derrida, Deleuze, eine Art Widerstand gegen bestimmte orthodoxe Interpretationen von Marx aufgebracht haben, sagt er, Teil vom Provincializing Ruhring ist das Reading that resists, also diese Widerständigkeit, sich auch nicht von der Universalgeschichte von Marx sozusagen völlig aufheben, wenn ich es dialektisch hegelianisch nenne. Also die Universalgeschichte ist eben nur selbst eine Partikulargeschichte oder eine Ebene neben vielen anderen Ebenen. Und diese Lokalebenen können sehr wohl als signifikante Widerstandspolitiken verstanden werden, die vielleicht sogar ab und zu eine kritische Masse erreichen, in denen sie selbst Marx und Marx seiner Theorie etwas hinzufügen, das so in der europäischen Erzählung von Marx noch gar nicht beinhaltet war, vielleicht sogar nicht beinhaltet werden konnte, weil sich eben in Marx auch neben einer Universalgeschichte 1 eine Partikulargeschichte eines typischen europäischen Zeitdispositivs verbirgt, von dem eben Marx befreit werden muss, wenn er in andere kulturelle Kontexte übersetzt werden will. In the chapter on Marx, I try to produce a reading that resists this universal interpretation and sees the undertow of singular and unique histories. My history's second, also gegen History 1, the history is always arresting the trust of such universal histories and producing the concrete as a combination, I would even say a crossover, of the universal logic of history one and the heterotemporal horizons of innumerable histories two. Also interessant ist, dass er sagt, ja, History 1 ist der universelle Aspekt der Emanzipationserzählung, aber History 2 sagt er, innumerable histories. Also es ist ganz wichtig, das heißt, über die History 2 können wir nicht mehr nur im Singular sprechen, sondern über die History 2 müssen wir in Pluralitäten sprechen. Also ein Europa, ein Indien unter anderem und so weiter und so fort. Das heißt, die Geschichte 2, die Partikulargeschichten der einzelnen Kulturen, Nationen, politischen Organisationen, aber auch Individuen, lässt sich nicht mehr unter einen homogenen Begriff bringen. Also hier ist völlig richtig, dass es hier um eine to pluralize reason geht, aber eben nicht auf gänzlichen Kosten von Geschichte 1, also nicht vom Abstreiten dessen, dass sehr wohl ein Crossover stattfindet zwischen diesen Universalgeschichten und den Partikulargeschichten, mit denen sich beide Geschichten reiben. Und es ist eben nicht so einfach, dass wir sagen können, dass in jedem Fall die Partikulargeschichte einfach der Universalgeschichte, und absichtlich sage ich das Wort unterworfen, Subjektum, also dass die eine Geschichte immer der anderen unterworfen gibt. Es gibt sehr wohl, das Beispiel subalterne Diskurse ist ein schönes Beispiel, das heißt, es könnte ja sein, dass die subalternen Diskurse dem Marxismus nachhaltig etwas hinzufügen, das so im Marxismus europäischer Prägung noch gar nicht denkbar und noch gar nicht da war. Was natürlich nicht einfach eine Kritik an Marx ist, sondern was eben den historisch-kontextuellen Marx einen sozusagen das Temporäre an Marx, könnten wir auch sagen, dass das in die Grenzen seiner eigenen Temporalität oder seiner eigenen Vorläufigkeit gebracht wird und in diesem Sinne historisiert und provinzialisiert wird. Das wäre, was Chakrabarti sagt, sozusagen, es gibt sehr wohl einen chinesischen oder einen indischen Form von Kommunismus Und das heißt nicht, dass die kommunistische Idee völlig relativ wäre, sondern dass die eine Ebene, eben nämlich die Situiertheit des Kommunismus, könnten wir fast sagen, logischerweise an die jeweiligen kulturellen Verhältnisse und auch nur dieser angepasst werden müssen und auch angepasst werden sollten. Okay, damit bin ich gerade mit der Einleitung durchgekommen und sehe auch, es ist gerade 20 Uhr. Ich sehe auch, dass leider bedauere ich, dass keine weitere Frage gestellt wurde. Und ich werde dann bei der nächsten Einheit werde ich über das erste Kapitel vor allem die Marx-Passagen aus dem Buch noch genauer detailliert eingehen und dann werde ich hinübergehen zu den hindu-nationalen Sichtweisen auf Dekolonialisierung. Gut, ich möchte Sie jetzt noch, ich schicke Ihnen dann auch ein E-Mail über Moodle aus. Ich lade Sie hiermit gerne ein. Es kommt am Donnerstag, haben wir Katja Diefenbach eingeladen, einen Vortrag zu halten. Es wird dazu einen Zoom-Link geben. Sie müssen nur eine E-Mail an Eva Maria Eigner schicken und dann freue ich mich, falls Sie dabei sein wollen, bei diesem Vortrag von Katja Diefenbach, der in ähnliche Probleme besprechen wird aus der spinozistischen Sicht, die ich hier bespreche, der Titel, nämlich Spinoza im Kontext postmarxistischer Lektüre. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Woche oder ich glaube, wir sind ja schon vor Ostern. In dem Fall wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Ostern und wir sehen uns dann in der nächsten Sitzung oder hören uns wieder. Danke.